Deutschlandfunk, Information und Musik.
Auch wenn die große Mehrheit der Bürger nach wie vor hinter den Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung steht, je vielfältiger, kleinteiliger und auch umfangreicher die Maßnahmen werden, desto diverser wird auch die Kritik an ihnen. Längst sind es nicht mehr nur Corona-Leugner, Querdenker und Rechtsextreme, die sich gegen die Corona-Maßnahmen aussprechen, sondern auch Ladenbesitzer, Kulturschaffende oder Eltern, deren Kinder jetzt noch nicht mal draußen ihre Freunde treffen dürfen. Viele halten die Maßnahmen für unlogisch und für inkonsequent. Denn während private Treffen massiv reglementiert wurden, dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter ab Montag auch weiterhin maskenlos im Großraumbüro antanzen lassen. Ja, und auch diejenigen, die härtere Maßnahmen befürworten, die sehen sich vor den Kopf gestoßen, weil die Regierung offenbar nicht ausreichend Impfstoff geordert hat. René Schlott ist Publizist und Historiker in Berlin und er hat die Corona-Maßnahmen in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Herr Schlott, ist bei der Akzeptanz der Maßnahmen jetzt ein Wendepunkt erreicht?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, die Umfragen spiegeln nicht das tatsächliche Stimmungsbild der Bevölkerung wider. Jetzt kann man natürlich nochmal ins Detail gehen und die Methodik dieser Umfragen kritisieren. Aber ich glaube, wir müssen inzwischen konstatieren, dass wir uns in einer Spirale von steigenden Zahlen und steigenden Maßnahmen und härteren Maßnahmen befinden und dass diese Spirale ja doch nicht zum Erfolg führt, jedenfalls wenn man den Erfolg an der Zahl der Neuinfektionen misst. Von daher ist die Politik, glaube ich, gut beraten, jetzt einen Ausweg aus dieser, ja, fast Ausweg dieser Situation zu finden, denn ich kann es nicht als Strategie sehen, jetzt bis März in einen Lockdown zu gehen und immer nach jeder Runde der Ministerpräsidenten und mit der Kanzlerin noch schärfere Maßnahmen zu fordern. Irgendwann sind ja diese Maßnahmen auch an ihr Ende gelangt. Und wie gesagt, wir sehen ja jetzt schon seit November, diese Maßnahmen von Runde zu Runde werden sie weiter verschärft, wird weiter stärker ins Privatleben der Menschen eingegriffen, wird weiter stärker in die sozialen Beziehungen der Menschen eingegriffen, ohne dass wir einen wirklich signifikanten Rückgang dieser Zahlen sehen.
Was meinen Sie mit Spirale genau?
Mit Spirale meine ich, dass die steigenden Zahlen immer auch härtere Maßnahmen sozusagen auf Seiten der Politik, dass man sich in diese Strategie begeben hat. Dass man also nicht sagt, möglicherweise müssten wir diese Maßnahmen einmal überprüfen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit. Möglicherweise müssten wir nochmal genauer evaluieren, ob die Schließung von Friseurläden tatsächlich zu einer Senkung der Neuinfektionen beiträgt. Und mit Spirale meine ich auch, dass man natürlich nicht aus dem Blick verlieren darf, dass all diese Maßnahmen auch, wenn ich dieses unschöne Wort, Kollateralschäden hervorrufen. Und zwar nicht nur finanzieller Art, sondern tatsächlich auch Leute in Verzweiflung stürzt, auch Leute in existenzielle Nöte stürzt, auch Eltern, auch Kinder ihrer sozialen Beziehungen beraubt. Und soziale Beziehungen sind für eine Gesellschaft überlebenswichtig. Von daher sehe ich, dass die, oder habe ich ein bisschen die Befürchtung auch, dass Kanzleramt und Ministerpräsidenten hier doch sehr einseitig beraten worden sind über die letzten Monate. Menschen sind nicht nur statistische Größen, sie sind nicht nur Zahlen, sie sind nicht nur Modelliermasse für mathematische Berechnungen, wie weit sich ein Virus weiter ausbreiten könnte. Menschen sind auch nicht nur Virusträgerinnen und Virusträger, sondern sie haben individuelle Bedürfnisse und auf die sollte die Politik auch Rücksicht nehmen.
Da Sie die Kollateralschäden angesprochen haben und die Zahlen, ich möchte ein paar Zahlen nennen. Wir hatten in den vergangenen Tagen immer mal wieder mehr als 1000 Tote, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind. Wie viele Corona-Tote sind Sie bereit für lockere Maßnahmen zu opfern?
Keinen einzigen, weil ich dieses Spiel nicht mitspiele, dass man sozusagen die Zahl der Toten gegen die Einräumung von Freiheitsrechten ausspielt. Eine offene demokratische Gesellschaft, die Freiheit als ihr Grundprinzip hat, die ist immer risikobehaftet. Ich frage ja auch nicht danach, wie viele Tote wir in Kauf nehmen durch unser Verhalten, etwa was die Klimafrage angeht in diesem Land. Oder ich spiele auch nicht die Zahl der Toten aus, die möglicherweise durch Passivrauchen sterben in diesem Land und sage, deshalb müssen jetzt alle Zigaretten verboten werden und so weiter. Also das ist, finde ich, das ist etwas, was man nicht gegeneinander ausspielen sollte. Die Politik macht das und die Politik hat eine Strategie, nämlich immer alles auf das Fehlverhalten der Menschen abzuschieben und einmal das Fehlverhalten der Menschen dafür verantwortlich zu machen, aber nicht die Größe und auch nicht die innere Überzeugung, doch einmal diese Maßnahmen auch zu hinterfragen und zu fragen, sind wir möglicherweise auf einem Holzweg gelandet? Lohnt es sich wirklich, die Schulen zu schließen? Ist es denn wissenschaftlich erwiesen, auch was die Zahlen angeht, dass diese Bildungsungerechtigkeit, die wir da schaffen, tatsächlich auf der anderen Seite die Zahl der Neuinfektionen signifikant senkt? Und wir sollten vielleicht auch von dieser Zahlengläubigkeit ein Stück weit wegkommen, denn wir wissen inzwischen, das ist ja nicht nur, dass ich das sage, sondern auch führende Mediziner in diesem Land, dass die Zahl der Neuinfektionen, auch die Inzidenzziffer, auf die jetzt vieles abgehoben und abgestellt wird, erstmal an sich nicht sehr groß aussagekräftig sind, sondern dass wir genau betrachten müssen, welche Leute sind tatsächlich auch infektiös noch und welche Leute sind tatsächlich auch in der Lage, diese Krankheit noch zu übertragen. Der große Teil der Bevölkerung, das ist ja wichtig nochmal festzuhalten, weil, glaube ich, sowohl Medien wie Politik da einen Tunnelblick entwickelt haben, der große Teil der Bevölkerung dieses Landes ist gesund und ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Dass dieser große Teil der Bevölkerung trotzdem diese Einschnitte hinnehmen muss, über Monate, finde ich schon problematisch. Die Strategie sollte doch viel eher sein, und das hätte ich mir jetzt auch von dem Bund-Länder-Treffen gewünscht in dieser Woche, wie schützen wir die Risikogruppen konsequent? Denn der große Teil der Toten, die Sie eben genannt haben, etwa 86% in Hessen, allein in Hessen, sind in Alten- und Pflegeheimen zu verzeichnen. Da sind die Hotspots dieser Pandemie. Der Infektionstreiber sind nicht die Menschen, die rodeln gehen und denen das dann sofort verboten wird. Der Infektionstreiber sind auch nicht die Menschen, die vor Weihnachten einen Glühwein getrunken haben, denen das dann sofort verboten wird. Sondern wir müssen, glaube ich, davon weg, dass wir hier Sicherheit und Gesundheitsschutz und Freiheit gegeneinander ausspielen und uns bewusst werden, dass wir nicht in China leben, sondern dass wir auch etwas zu verlieren haben, nämlich die offene Gesellschaft.
Da Sie das Bund-Länder-Treffen angesprochen haben, ich habe den Eindruck, bei dem, was Sie gesagt haben, dass Sie diese Maßnahmen für inkonsequent und unlogisch halten. Liege ich da richtig?
Na, ich halte sie nicht für ausgewogen und auch nicht für verhältnismäßig. Also es gibt ja jetzt schon eine Diskussion darüber, ob dieser 15-Kilometer-Radius überhaupt irgendeinen Beitrag leisten kann, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Jetzt haben Sie ja gesehen, wie die Länder das unterschiedlich in ihren Verordnungen dann festgehalten haben. Und noch immer ist nicht ganz klar, gibt es denn tatsächlich einen signifikanten Beitrag dieser 15-Kilometer-Regel? Ein Virologe hat gesagt, man hätte die Zahl auch würfeln können, es hätten auch 5 oder 10 Kilometer sein können. Genauso ist es mit dem Beherbergungsverbot, über das wir im letzten Jahr diskutiert haben. Wenn ein Hotel all diese Schutzmaßnahmen einhält, eine Maskenpflicht, die Abstandsregeln, die Hygienevorschriften, dann ist es doch nicht einsehen, dass dieses Hotel schließen muss. Ich halte diese Maßnahmen tatsächlich für unlogisch und ich halte vor allen Dingen diesen einseitigen Weg, das meine ich mit Spirale, dass man immer einfach auf härtere Maßnahmen setzt, wenn die Leute sich sozusagen nicht wohlverhalten, den halte ich tatsächlich für falsch. Und der wird uns am Ende ja, irgendwann sind die Maßnahmen an ein Ende gelangt, wenn die Zahlen dann immer noch steigen. Und das sehen wir in anderen Ländern, die sehr viel stärkere Maßnahmen und sehr viel härtere Maßnahmen haben, dass die Zahlen dort auch steigen. Dann sind diese Maßnahmen an ein Ende gelangt. Ich habe nicht genug Fantasie, mir noch mehr auszumalen, wie das Leben der Menschen dann noch eingeschränkt werden soll.
Welche Länder haben denn es richtig gemacht aus Ihrer Sicht? Welche Corona-Strategie würden Sie befürworten?
Ich würde eine befürworten, die tatsächlich die Risikogruppen in den Blick nimmt. Eine, die auf Schnelltests setzt, bevor jemand ein Pflegeheim oder ein Altenheim betritt, ein Krankenhaus betritt, hat er einen Schnelltest zu machen, damit klar ist, derjenige oder diejenige trägt das Coronavirus nicht zu diesen Risikogruppen. Und ich würde sagen, dass man tatsächlich ganz stark diese Risikogruppen etwa durch, wie das die Stadt Tübingen vorgemacht hat, durch besondere Einkaufszeiten, wie es die auch in Polen gab, zum Beispiel für Seniorinnen und Senioren, anbietet, dass man kostenlose Taxis zu Corona-Tests anbietet, damit diese Leute sich nicht in den öffentlichen Nahverkehr setzen müssen. Also ich glaube, wir sollten stärker in den Blick nehmen, die große Zahl der Menschen, das Durchschnittsalter der an Corona Verstorbenen liegt bei 83 Jahre und das ist die Risikogruppe, die es zu schützen gilt.
Schaut man sich die aktuellen Umfragen in Deutschland Trend, Sie haben die Umfragen ja zu Beginn unseres Gesprächs ja auch schon mal angesprochen, an, ergibt sich folgendes Bild. Über den Jahreswechsel ist die Zahl derjenigen gesunken, die die Maßnahmen als angemessen betrachten. Gleichzeitig wollen immer mehr Bürger noch härtere Maßnahmen. Das spricht ja eigentlich gegen Ihre These.
Das spricht dagegen, das spricht aber auch, was wir aber machen müssen, ist diese Umfragen auch zu hinterfragen. Die Grundgesamtheit bei diesen Umfragen beträgt meistens 2000 Menschen. Von diesen 2000 Menschen, die befragt werden, wird dann auf eine Bevölkerung von 83 Millionen mit verschiedenen statistischen und mathematischen Modellen hochgerechnet. Wir müssen uns fragen, wer beantwortet eigentlich solche Umfragen noch? Das sind meistens Leute mit einem Festnetzanschluss, die zu Hause angerufen werden. Mich würde viel mehr interessieren, wie viele Leute müssen denn eigentlich angerufen werden, um am Ende auf 2000 valide Antworten zu kommen. Also wie viele Leute sagen denn auch schon, darauf antworte ich gar nicht mehr. Also dass die Leute, die dann tatsächlich bereit sind, auch an so einer Umfrage sich zu beteiligen, dann möglicherweise auch die Maßnahmen gutheißen beziehungsweise sie noch eine Verschärfung fordern, das wundert mich überhaupt gar nicht. Auf der anderen Seite gibt es noch was anderes in Umfragen zu beachten. Selbst wenn sich eine Mehrheit in Deutschland für die weitere Einschränkung von Grundrechten ausspricht, dann ist es so, dass Grundrechte gelten unabhängig davon, ob es eine demoskopische Zustimmung oder eine demoskopische Ablehnung gibt. Grundrechte gelten ja gerade für die Minderheiten. Sie sollen gerade die Minderheiten in unserem Land schützen, etwa was die Versammlungsfreiheit angeht. Und selbst wenn eine Mehrheit in Umfragen sagen würde, wir können die Versammlungsfreiheit auf Dauer einschränken oder wir können sie nur noch unter Auflagen genehmigen, dann lassen Grundrechte das nicht zu. Sie sollen ja gerade eben nicht unter den Stimmungsschwankungen von Bevölkerungsmehrheiten stehen, sondern sie sollen jederzeit und allumfassend gelten.
Nun sind aber die Länder, die gut aus der Krise gekommen sind, ja eher autokratische Regime, das haben Sie auch schon angedeutet, und kommunitaristische Gesellschaften, in denen die individuellen Freiheiten nicht an oberster Stelle stehen. Könnte das nicht auch dafür sprechen, dass weniger diskutiert und schneller und konsequenter gehandelt werden sollte?
Das könnte dafür sprechen, natürlich, wenn die Mehrheit der Menschen das in diesem Land möchte, dass wir diese offene Gesellschaft, wie wir sie haben, zugunsten einer Pandemie, einer speziellen Pandemie aufgeben, dann muss ich das hinnehmen. Das ist dann eine demokratische Mehrheitsentscheidung. Ich würde trotzdem immer sagen, dass unser Gesellschaftsmodell sich als langwierig erfolgreicher erweisen wird, weil tatsächlich der Austausch von vielen Ideen, der Austausch von vielen klugen Köpfen doch am besten am Ende zu einer guten Lösung führen sollte. Und dass diese freiheitliche Gesellschaft doch die kreativere Gesellschaft ist, doch die lebendigere Gesellschaft ist, als jetzt eine Gesellschaft, wo sich alle dem Kollektiv unterzuordnen haben. Also mein Zukunftsmodell ist nach wie vor an der Freiheit festzuhalten, die wir über lange Jahre, über fast 70 Jahre in dieser Bundesrepublik hatten, und nicht das jetzt so stark zu hinterfragen, weil wir jetzt einer Pandemie begegnen müssen. Ich glaube, da sollte das Kanzleramt jetzt vielleicht auch mal auf andere Berater setzen und schauen, dass man auch Leute fragt, die noch viel stärker den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Lande im Blick haben, Soziologinnen und Soziologen, vielleicht Bildungsforscher und Bildungsforscher, auch Kinderärzte, die darauf hinweisen, dass, wenn Schulen geschlossen sind, das auf lange Sicht ein großes Problem für unsere Gesellschaft werden wird.
Sie sprechen sich ja für eine Exit-Strategie aus. Wie sollte die aus Ihrer Sicht aussehen?
Die Exit-Strategie sollte tatsächlich so aussehen, dass die Politik sagt, wir haben uns geirrt, dieser Weg ist falsch gewesen. Wir werden jetzt viel stärker Maßnahmen treffen, die betroffene Bevölkerung schützt. Wir werden weniger stark in das Privatleben der Menschen eingreifen, denn wir sehen, dass wir nicht auf Dauer sozusagen das alles nur auf das Fehlverhalten Einzelner abschieben können, sondern uns tatsächlich eine andere Strategie überlegen müssen. Diese Strategie ist ja auch nicht durchzuhalten. Sie sehen, wir beide befinden uns in einer privilegierten Sprecherposition. Ja, da nehme ich Sie und mich mal nicht aus. Aber viele Menschen, zum Beispiel Friseurladenbesitzerinnen und Besitzer, Künstlerinnen und Künstler, die kommen ja gar nicht zu Wort. Und ich glaube, die brauchen dringend eine Exit-Strategie, um irgendeine Perspektive in diesem Land auch wieder für sich zu haben.
Die Bundesregierung braucht eine Exit-Strategie aus den Corona-Maßnahmen, meint der Berliner Publizist und Historiker René Schlott. Er fordert ein Ende der Maßnahmenspirale.